In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie heute Morgen ganz herzlich Anjuta Engert. Mit folgendem Thema befassen wir uns in der kommenden Stunde. Die Natur im Menschen. Das ist eine Sendereihe. Und heute geht es genauer um das Thema Konkurrenz will ausgehalten sein. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Christa Mewes, die heute in der kommenden Stunde mit uns ist. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Uelzen. Frau Mewes, dann darf ich Sie an dieser Stelle einfach schon einmal kurz vorstellen, denn mit Ihren 88 Jahren mischen Sie immer noch mit in den Themen, den Herausforderungen unserer Zeit und diesen Themen vor allem auch Erziehungsfragen und dem richtigen Umgang mit Babys von Anfang an, haben Sie sich in über 121 Buchtiteln gewidmet und natürlich auch in eigener Praxis gearbeitet als Kinderpsychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ja, genauso mit Vorträgen sind Sie auch immer noch dabei und mischen auch immer noch mit und erheben einfach Ihre Stimme gegen gewisse Zeitgeistströmungen. Sie haben auch einen Verein Verantwortung für die Familie mitgegründet und auch das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM, in denen Sie oder auch erfahrene und auch gestandene Mütter jungen Müttern Hilfe anbieten, in Kursen auch über sachkundige Erziehung informieren. Und immer noch sind Sie auch beschäftigt mit, durch Korrespondenz mit Ratsuchenden, die sich bei Ihnen melden. Ja, jetzt höre ich doch noch einmal, sind wir jetzt miteinander verbunden, Frau Mewes? Darf ich Sie an dieser Stelle begrüßen?
Ja, guten Morgen, Frau Engert.
Das
Wir
freut
sind
mich.
Miteinander verbunden.
Jetzt habe ich Sie vorgestellt, vielleicht in Ihrer Abwesenheit, aber Sie kennen sich ja doch mittlerweile schon auch am besten. Das tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Und dennoch vielleicht eine kurze Frage. Der Verein Verantwortung für die Familie, in dem Sie sich auch einsetzen für alle familienpolitischen Themen, wie würden Sie da so eine kurze Bestandsaufnahme machen? Kommen Sie da durch? Sehen Sie da auch ja, etwas Erfolg in familienpolitischen Angelegenheiten oder überhaupt darin, Familien zu stärken, etwas für Familien zu tun, die auch wirklich Familie sein, leben wollen?
Ja, wir haben uns ja zu diesem Verein vor fast 20 Jahren zusammengeschlossen, weil wir, damals war ich als eine Ruferin in der Wüste praktisch allein noch, die ganzen Familienverbände, die wir jetzt haben, die das Bewusstwerden der Menschen war damals noch gar nicht da. Und ich stand alleine und sagte, um Himmels Willen, passt auf, die Familie ist angegriffen und die Familie wird auf diese Weise so geschwächt, dass das für eine allgemeine Schwächung wird und ein großes Unglück für den Einzelnen. Und daraufhin haben wir dann diesen Zusammenschluss gemacht, weil es immer wieder die einzelnen Freunde waren, die vielen Menschen, die nach meinen Vorträgen mich dann wieder ansprachen, dass ich dann auf diese Idee gekommen bin, wir machen jetzt einen Verein unter diesem Namen Verantwortung für die Familie, der dann sehr groß wurde, sehr schnell. Wir haben 7000 Zuhörer, Mitglieder, meist junge Familien, Eltern besonders, aber natürlich auch eine ganze Generation von sehr bewussten Großeltern, die ihre Kinder im christlichen, meist katholischen, in der katholischen Art erzogen haben. Wir sind deswegen also ein sehr fester Zusammenschluss und machen dann Veranstaltungen, Freundestreffen auf der Burg Rothenfels, der Gardiniburg, die wir auch bewusst in dieser Weise gewählt haben und versuchen natürlich in die Allgemeinheit hineinzuwirken. Das ist deswegen schwer, weil der Mainstream in die Gegenrichtung will. Der Mainstream will nicht das Urbild der Ursprungsfamilie mit leiblichen Eltern, Kindern und den Clan dahinter, in diese Urstruktur der Familie, die sicher von Gott so gewollt ist. Das lässt sich auch an der heiligen Familie ablesen und auch an vielen Bereichen der Genesis. Die will der böse Mainstream ja nicht. Und deswegen haben wir es schwer damit. Deswegen machen wir dann auch Kurse für gestandene Mütter. besonders für Mütter, die jetzt meistens in kinderreichen Familien nie berufstätig gewesen sind und die ja infolgedessen heute kaum noch eine Rente beanspruchen sollen, die also ganz an den Rand gedrängt worden sind, die aber fantastische Arbeit geleistet haben, die fantastische Pädagogen sind. Und diese Mütter, wenn sie dann ihre Kinder entlassen haben, die fassen wir zusammen zu Fortbildungskursen, in denen sie nun also auch noch ein Stück gestandener Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Kinderpsychologie lernen, um jetzt hier auch ihr eigenes Erfahrungswissen, das oft viel besser ist als alle oder wer weiß was für komplizierten Theorien, die die armen jungen Mädchen auf der Universität lernen, dieses ihr fantastisches Erfahrungswissen dann in eine gewisse Kontur und Ordnung gebracht, weitergeben. Mhm. Diese Kurse machen wir also ein- oder zweimal im Jahr.
Es geht also um eine Aufwertung der Familie. Ja, und es geht auch heute bei uns im Thema um Erziehung und nicht nur um Kindererziehung. Es geht auch immer um Selbsterziehung. Ja, das bleibt ein Leben lang wahrscheinlich auch erhalten. Und wer etwas ändern will und an sich auch etwas ändern will, der ist da wahrscheinlich auch ein ganzes Leben lang gefragt. Und da hat es ja nun im Laufe der Geschichte auch viele Strömungen gegeben, die vielleicht auch mal einseitig stark die Natur oder auch die Übernatur, also das Körperliche oder das Seelisch-Geistige im Menschen betont haben. Und nachdem unser Thema heute ist eben die Natur im Menschen, Konkurrenz will ausgehalten sein, da kurz noch ein paar Anmerkungen vorab dazu. Denn es gibt den Pater Josef Kentenich, den Begründer des Schönstadtwerkes und auch einer neuen Pädagogik. Ihm ging es deshalb vor allem darum, den Menschen mit seinen natürlichen Anlagen als organisch Ganzes zu sehen und eben nicht die Natur als korrupte Natur abzuwerten, sondern auch positiv zu integrieren. Und nachdem er selber als Kind Anfang des 20. Jahrhunderts unter einer die Natur abtötenden, autoritären Strafpädagogik gelitten hatte, wie sie zu der Zeit üblich war, ist er später zum großen Seelenführer unter ganz anderen Vorzeichen geworden. Er setzt auf die Originalität und die Einmaligkeit jedes Einzelnen. Und da ist mir ein Zitat von Pater Kentenich in die Finger gekommen. Er schreibt, wir wollen unsere Natur nicht abstreifen, wir wollen unsere Individualität, das von Natur uns eigentümliche Gepräge unseres Seins und Handelns nicht preisgeben. Wir dürfen uns darum nicht alle über einen Leisten schlagen, wir dürfen nicht lediglich der Abklatsch eines Vorbildes, wir dürfen nicht Kopie, sondern jeder von uns muss ein Original sein. Soweit Vater Kentenich und an anderer Stelle schreibt er auch, die Leidenschaften sind es, die uns zu Schurken. Sie sind es aber auch, die uns zu Heiligen machen. Ohne Leidenschaften wäre einer kein Mensch. Wir müssen eben lernen, unsere Neigungen und Gefühle so zu behandeln, dass sie harmonisch zusammenstimmen. Also die Leidenschaften erziehen und steuern. Und das gilt natürlich jetzt auch im Thema um die Konkurrenz, der wir als Menschen ja immer wieder ausgesetzt sind und mehr oder weniger stark darunter leiden. Das kann auch bis zum Thema Mobbing gehen und das haben wir in dieser Stelle, in dieser Sendereihe auch schon behandelt. Aber die Konkurrenz, ja, wie kann man da hinaus herauskommen? Mit welchem Ansatz kann man da auch was verändern? Frau Mewes, können Sie dem Ansatz, den ich jetzt hier so ein bisschen kurz angerissen habe von Pater Josef Kentenich unterstützen?
Ja, ganz gewiss doch. Es ist wie ein Motto über den paar Zeilen, die ich dazu erst einmal als Einführung ausgearbeitet habe. Denn wir haben uns ja in dieser Serie von 5 Lebenshilfesendungen zur Aufgabe gemacht, unseren Hörern zu verdeutlichen, dass es für den Christen gar nicht einmal so einfach ist, die innere Konflikte Lage von 2 fundamentalen Gegebenheiten in unserer Seele zu bewältigen. Denn einerseits ist der Mensch laut Genesis von Gott aus Erde gemacht und das heißt, ja, der Natur unterworfen. Andererseits ist er als ein Abbild Gottes zur Heiligkeit berufen. Die Erde, die Natur im Menschen, besteht aus dem supermächtigen Trieb zu leben, sich als ein Individuum, als ein Ich zu entfalten, wie Kentenich ja auch schon einmal sehr jetzt betont. hat in diesem wunderschönen Zitat, und unbedingt auf diese Weise sein Überleben anzustreben. Dazu ist es nötig, sich selbst durchzusetzen, sich nach Möglichkeit auszuweiten, auszubreiten, zu wachsen, physisch stark zu werden. Das Kind ist davon zunächst total beherrscht. In der Phase der Selbstbehauptung, nachdem es zu laufen begonnen hat, setzt sich sein Ich in den Mittelpunkt und macht ihm zum Konkurrenten mit anderen Gewächsen, in Anführungsstrichen, in seiner Nähe, also mit Geschwistern oder mit den Spielgefährten oder neuerdings mit den Kita-Freunden. Da geht es oft hart und extrem rücksichtslos zu. Und die Erziehenden haben große Mühe, ein wenig Eindämmung dieser ungestümen Machtansprüche des einzelnen Kindes zu erreichen. In einem christlichen Elternhaus allerdings, bei guten Firmen und Schulinformationen, beginnt ein seelisch gesundes Kind aber allmählich zu begreifen, dass dieses Benehmen von Christenmenschen nicht geschätzt wird, sich einfach nur roh durchzusetzen. Und manchmal merken die Kinder dann auch schon, dass sie selbst mit dieser egoistischen Manier nicht ganz glücklich werden können. Jedenfalls nicht auf die Dauer. Sie hören ja auch von den Erwachsenen, wenn sie dann älter werden und ins Jugendalter kommen, dass Christus hingegen rät, von der Dominanz des Ich allmählich abzurücken und dem Streben, ein Abbild Gottes zu werden, mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und das heißt, sich mehr der Liebe zu den Nächsten, zunächst zu den Eltern, den Großeltern und manchen anderen liebevollen Erziehern zu verschreiben. Dieses Streben hat eine andere Färbung als die des Ich, die der rohen Natur in jedem, die ja erhalten ist, die ja nicht einfach schwindet. Im Grunde ist es deshalb pädagogisch höchst sinnreich, so lässt sich erfahren, das Gute in den Kindern zu stärken. Denn je älter der Mensch wird, umso mehr beginnt er zu erleben, dass er nach liebevollen Taten zufriedener wird. Also wenn er nun mit seinem Ich einfach nur zusammenrafft, was er für sich selbst haben kann, oder einfach mithilfe seines Ich den wegboxt, der ihm in die Quere kommt, dieses Grundprinzip der Natur allmählich etwas einzudämmen. Das seelisch gesunde Kind merkt dann auch spätestens im Schulalter, es ist einfach auch ein besser funktionierendes Programm. Edel, hilfreich und gut sein, um Goethe zu zitieren, bringt zum Beispiel mehr Freundschaften und bewirkt weniger Ärger, als weniger der kleine Mensch allein mit seinem, wenn das Ich Vorrang hat, dann zustande bringt. Selbst der Erwachsene aber, der sich auf diesen Weg macht, muss doch immer wieder mit Enttäuschungen über sich selbst rechnen. Zwischendurch fällt er immer wieder in die alte egoistische Manier ab. Wie schwer ist es, bei den einzelnen Entscheidungen wirklich das Gute, das Gottgewollte, die Liebe, die gehorsame Einordnung in Gottes Schöpfungsordnung zu tun. Und wie häufig entsteht immer neu die Schwierigkeit, das Richtige zu wählen, indem oft auch spontan und unbedacht etwas getan wird, was mit dem Vorbild des Herrn gar nicht übereinstimmt. Das schon kostete immer neue Kraftanstrengung, immer neue Überwindung. Immer, seit allen Zeiten schon. Paulus klagt deshalb, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Nun, allerdings muss das nicht immer gleich schlimm böse, nicht gleich ein neuer Sündenfall sein. Denn der Sündenfall beginnt ja doch erst, wo wir uns von Gott trennen, von ihm bewusst lossagen. Ihm nicht mir dienen wollen wie Luzifer am Anfang und uns über Gott setzen, über ihn erheben, das macht das Wesen des Sündenfalls aus. Das ist ja nicht in jeder kleinen Ich-Handlung der Fall. Nein, die meisten unbefriedigenden Handlungen der kleinen Art im Alltag gleichen eher einer gefährlichen Situation bei einer Bergwanderung. Man kann eben zurückgleiten auf eine Ebene, die man meinte bereits überwunden zu haben. Man hat in der neuen Stufe vielleicht nicht rechtzeitig den sicheren Nagel eingeschlagen. Das heißt, man hat sich bei den Entscheidungen nicht klar gemacht, welches die richtige Handlung eigentlich sein sollte, die gute. Es war eben getan, eh schon gedacht, um noch einmal Goethe zu zitieren. Ein bewusstes Streben nach dem Gipfel, für den Christen ist das die Vollendung in Gott, wird zusätzlich auch noch dadurch erschwert, dass wir kaum einmal allein in der Bergwand sind. Da sind viele andere neben uns, oft sogar mit uns gemeinsam verseilt, die wir berücksichtigen müssen. Statt sie aus Ehrgeiz, da oben der Erste sein zu wollen, die anderen wegzubeißen. Jedenfalls sollte dieses unsere Einsicht sein. Aber ach, wie zeichnet es sich immer wieder ab, dass wir uns selbst trotz unserer mächtig guten Vorsätze und unseres mächtig guten Strebens als Christen in der einzelnen Handlung dann wieder selbst einen Streich spielen. Was uns dann ja aber in unserer Entwicklung, also in unserem geistlich-geistlichen Fortkommen, gewaltig behindern kann. Ich will auch in dieser Sendung heute ein weiteres Beispiel dazu bringen. Zwei Mütter mit bereits erwachsenen Kindern suchen einen ehrenamtlichen Job in ihrer Gemeinde und sie werden mit Freude vom Pfarrer als Helferin in der Kommuniongruppe aufgenommen. Die beiden Frauen sind zwar in dieser Arbeit neu, aber sie haben selbst eine gute katholische Ausbildung genossen, sind selbst praktizierende Christen und haben das Wertsystem des Christentums sehr in sich aufgenommen. Sie gehen mit Feuereifer an ihre Arbeit in der Gruppe mit lernbereiten 8- bis 10-jährigen Kindern. Eine ganze Weile scheint sich zunächst keinerlei Schwierigkeit zu ergeben. Aber dann zeigt sich, dass die beiden Frauen zunehmend in eine merkwürdige Konkurrenz miteinander geraten. Jede möchte bei den Kindern die Liebste, die Beste sein. Die, um die sich die meisten Kinder scharen. Das führt zu einer merkwürdigen Verhaltensänderung der Frauen zueinander. Zunächst erst, wenn sie die Kinder entlassen haben, bald darauf sogar schon vor den Kindern, machen sie sich gegenseitig Vorwürfe. Bei den kleinsten Misslichkeiten eines vergessenen Namens, eines nicht ganz exakten Zitats bei einem Kinderlied, bei einer nicht ganz exakt herausgebrochenen Bibelstelle, beginnen sie einander zu kritisieren und die eine die andere immer wieder zu korrigieren. Zunächst mit einem freundlichen Lächeln, aber in zunehmendem Maße in einem barschen, miteinander greifenden Ton. Während die Frauen in der ersten Zeit noch eine Weile in ihrer Gemeinsamkeit ihre weiteren Stunden zu planen zusammensitzen und zusammen saßen, wird dieses nun immer weniger. Die beiden fliehen geradezu voreinander. Nachdem dieser Status eine Weile fortbestanden hat, machen sie plötzlich mitten in der Stunde einen Riesenstreit miteinander. Sie verlieren vollständig die Kontrolle. Sie schreien sich gegenseitig an, obgleich der Anlass ein geringer ist. Die eine will sich rechtfertigen, die andere setzt ihre Meinung, sich verteidigen dagegen. Die Kinder sind irritiert. Manche beginnen zu weinen. Auch eine der Helferinnen rinnen die Tränen. Die schöne Firmstunde ist gewissermaßen verpatzt. Was ist geschehen? Wie ist es möglich, dass diese beiden christlichen Frauen das große Postulat von Christus, einander zu lieben und miteinander dem Herrn zu dienen, nicht haben einhalten können? Ihr Ich hat sich jetzt vorgedrängt. Sie haben einen unchristlichen Ehrgeiz entwickelt, nämlich bei Jesus der Beste, der Liebste zu sein, ganz in seiner Nähe, sichtbar in der größeren Beliebtheit bei den Kindern. So wie einst die Zebedäus-Söhne, damals jenseits des Todes im Himmel, am meisten in der Nähe bei Christus sein wollten und ihn darum fragten. Sie waren unversehens von der hohen Stufe ihres Wollens wieder auf die Ich-Stufe, ihre Naturstufe zurückgefallen, die wie beim Geschwisterzank von Kleinkindern noch darauf bedacht ist, das Ego zu stärken, das Ich in den Mittelpunkt zu stellen, allein Recht zu haben und nicht etwa die hohe Aufgabe im Dienst des Herrn in den Mittelpunkt zu stellen. In vielen Facetten gibt es sogar unter Christen häufig ähnliche Schwierigkeiten. Es ist eine grundsätzliche Gefahr, das hohe Ziel, dem Abbild Gottes nachzustreben, im Erwachsenenalter nicht wirklich unablässig im Bewusstsein zu haben und damit dann auch zufriedenstellend danach zu handeln. Das liegt daran, dass unser aus Erde gemacht sein, dass unsere Natur ein so umfangreicher, so quantitativ mächtiger Bereich in unserer Seele ist, dass er sich unversehens auch an falscher Stelle einfach immer wieder vordrängt. Wenn wir nicht sehr sorgsam Acht geben oder zumindest im Nachhinein uns bewusst machen, was uns hier einmal mehr passiert ist. Das aber ist nötig, um sich mit dem Konkurrenten wirklich zu versöhnen und darüber hinaus wieder den Ansatz zu besserem Verhalten einzuleiten. Das ist nicht nur bei gemeinsamer Arbeit an einem Projekt gegeben, wie in diesem Beispiel, sondern bei vielen anderen Bereichen mehr. Die Herren der Schöpfung zum Beispiel haben häufig besondere Schwierigkeiten, eine Position, eine Funktion nicht irrtümlicherweise als eine Sache ihres persönlichen Eigentums, ihres Besitzes zu verstehen. Und dieses Eigentum dann gegen Konkurrenten zu verteidigen. Das ist aber schon ganz und gar bei jeder christlichen Arbeit mit einer hohen geistlichen Anspruchshaltung nicht das angemessene Verhalten. Besonders häufig kommt so etwas vor, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Bereiche innerhalb der Gemeinde miteinander in Konkurrenz treten. Etwa bei der Arbeit im Pfarrgemeinderat oder bei der Seniorengruppe oder beim Chorleiten oder was sonst auch immer. Da lässt sich, wie ich jüngst erlebte, einmal ganz infantil sehen, dass diese Gruppen alle um einen bestimmten Raum, den sie alle haben wollen, nun zu streiten beginnen. Und sich gegenseitig diesen einen Raum, obgleich auch andere Räume vorhanden sind, einander streitig zu machen. Nur weil sie da immer drin waren oder dergleichen mehr oder was sonst immer an trivialen Argumenten. Das gehört aber in diesen Bereich einer Arbeit, die ihre Arbeit danach ausrichtet, ein Abbild Gottes sein zu wollen, ganz gewiss nicht angemessen. Aber es passiert uns allen eben immer wieder. Allen. Ich selbst habe in den letzten Jahren meiner Öffentlichkeitsarbeit immer wieder die Erfahrung gemacht, und nicht etwa nur auf dem Feld der Gemeindearbeit, dass zum Beispiel Zusammenschluss von Menschen mit einem gleichsinnigen, überpersönlichen Anliegen, wie zurzeit zum Beispiel, darin mitzuhelfen, dass die christliche Familie nun im Abendland erhalten bleibt und nicht einfach an zerstörerischen Aspekten zugrunde geht. Und da gibt es viele verschiedene Gruppierungen jetzt, die hier neuerdings entstanden sind und mit großer Intensität und viel Verantwortungsgefühl hier wirken. Aber ach, es wird dennoch keine gemeinsame Sache. Es wird kein Zusammenschluss daraus. Warum? Weil keiner seine Position als der Vorsitzende des eigenen Vereins aufgeben will. Man sucht seine Eigenständigkeit wie seinen eigenen weltlichen Besitz zu hüten. Man vermischt zwei Bereiche miteinander, die nicht zusammengehören sollten. Man kann um des gemeinsamen Ziels willen nicht, der einzelne Vorsitzende nicht, seine Stellung als Knopf auf dem Kirchturm aufgeben. Das ist eine sehr traurige Behinderung in einer so wichtigen Sache. Dieses meist völlig unbewusste, aber fast immer vorhandene Motiv ist als Behinderung bei konstruktiven Versuchen, sich zusammenzuschließen, aber in jedem von uns immer wieder außerordentlich häufig gegeben, weil unser Ich, unsere innere Vorstellung, der Richtige, der Bessere, der Mächtige zu sein, sich sogar ohne unseren bewussten Willen, ja, in aller Mächtigkeit immer wieder vordrängt und die Handlungsweise dann bestimmt. Das aber macht die Menschen nicht zu Freunden, wie der Herr es doch geraten hat. Sie lässt uns nicht zu hilfreichen Menschen werden. Es stärkt nicht notwendige Änderungen im Trend, sondern es macht uns gegenseitig miteinander distanziert. Ja, im übelsten Sinne wie Nachbarn einander feindselig. Der gute, überpersönliche Impuls wird zum Strohfeuer, das sogar rasch verglimmen kann. In unserem Fall kam der Streit zwischen den Frauen aber zu einem wunderbaren Happy End, weil hier ein sehr hellhöriger Seelsorger und Gemeindepfarrer vorhanden war, der die Schwierigkeiten der beiden durchschaute, sie beide liebevoll sich zu Herzen nahm, alle beide in Einzelgesprächen zunächst und dann in einem Gespräch zu dritt ihr eigentlich von ihnen selbst gar nicht gewollten Gieren aufzudecken, ihr alleiniges Geliebtsein, ihr alleiniges, ja schließlich auch in Christi Nähe sein zu wollen, als einen Ausfluss der alten Natur in sich selbst zu verstehen, als einen infantilen Machtanspruch über den anderen. Der ist aber schon ganz und gar bei einer heiligen Aufgabe gänzlich unangebracht. Mit dieser ihnen zum Bewusstsein gebrachten Erkenntnis konnten beide Frauen gemeinsam mit ihrem Pfarrer darüber lachen und sich miteinander versöhnen. Sie hatten sich selbst besser kennengelernt durch ihr Versagen und begonnen, ihre Selbstgerechtigkeit zu überwinden, die doch der Reife zum Christen nun einmal im Wege steht. So konnten sie sich die Hände reichen zu wieder fruchtbarer Arbeit in ihrer Kindergruppe. Ja, diese Erfahrung mit aller seiner Ausreifung zu fruchtbarer Selbstkritik wurde der Beginn einer schönen Freundschaft auf hohem Niveau.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung mit dem Thema Die Natur im Menschen. Konkurrenz will ausgehalten sein. Und dazu hat uns gerade Christa Mewes zusammenhängend ihre Gedanken und ein Beispiel vorgetragen, wie man damit umgehen kann. Ein Beispiel, das auch gut ausgegangen ist. Aber wahrscheinlich kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Vielleicht hat es in dem einen Fall ganz gut geklappt, vielleicht aber in einem anderen eben auch gar nicht so gut. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, was haben Sie dagegen unternehmen können? Oder haben Sie offene Fragen zu diesem Thema? Konkurrenz will ausgehalten sein. Ja, Konkurrenz will ausgehalten sein. Ein Thema, dass wir in allen Facetten wahrscheinlich ein Leben lang doch immer wieder zu spüren bekommen und ganz besonders virulent und ja regelrecht permanent irgendwie unter der Oberfläche schwelend ist das Thema ja auch bei Kindern, nämlich in der Geschwisterfolge. Frau Mewes, was macht es denn eigentlich so? Was ist da dieser innere Antreiber, dass Kinder so unsäglich stark miteinander im Konkurrenzkampf sein können, dass sie das total und ganz beherrscht, dass man als Eltern manchmal schon wirklich am Verzweifeln ist, weil man doch den Eindruck hat, man will gerecht sein, aber allein schon die Geschwisterfolge, die macht es, dass Gerechtigkeit von dem Kind so nicht erfahren werden kann. Ein Dritter im Bunde, ein Dritter in der Geschwisterkonstellation fühlt sich wahrscheinlich automatisch immer schon durch zwei ältere Geschwister in der unterlegenen Position, dann vielleicht noch umrahmt von einem vierten Nachkömmling, der nun seinen ganzen Charme ausspielt. Und der Zweite hat sich vielleicht schon daran gewöhnt, aber für den Dritten fällt es vielleicht wirklich immer schwer, wird eben auch noch von den beiden Älteren immer und permanent gemaßregelt, dass das dann der Motor seines ganzen Lebens sein kann. Was kann man denn dagegen unternehmen? Frau Mewes.
Engert als Familienmutter, Ihre gute Erziehung, nicht, und das tut sie ja auch, und unsere Gebete und Gottes Willen, aber nicht, mir scheint, und das ist ja der ganze Sinn meiner Öffentlichkeitsarbeit überhaupt, das ist alles häufig leider Gottes nicht gut genug im Bewusstsein, auch der Erziehenden bei den Kindern nicht. Zum Beispiel, das Kind, wenn es sich auf die Beine gestellt hat, ich habe es in dieser Sendung ja nur ganz kurz gesagt, hat dann eine Prägungsphase auf Selbstbehauptung. Ja, das Ich wird in dieser Phase ausgebildet. Nicht vom Teufel, sondern von Gott. Gott, der den Menschen aus Erde gemacht hat und diese mächtige Erdhaftigkeit mit jeder Pflanze, mit jedem Tier in uns hineingelegt hat. Nicht? Und deswegen wird von Gott an dieser Stelle das Ich ausgebildet. Nicht, das ist ja etwas, das wir begreifen müssen, weil wir rufen dann zwischendurch Mütter an, die sagen in Bezug auf ihre anderthalb- bis zweijährigen Kinder, aber er oder sie gehorcht mir nicht. Und ich kann noch so viel drauf rumprügeln und ihn auf die Hände schlagen oder wie auch immer, es gehorcht mir trotzdem nicht. Nein, es wird immer schlechter gehorchen. Und wenn es genug geprügelt ist, wird es still werden, natürlich, aber wird dann ein prügelnder Erwachsener. Aber das nur im Extremfall. Aber das Gott sei Dank ist das Prügeln ja unmodern geworden. Das ist sehr schön. Kinder dürfen an dieser Stelle nicht zum Gehorsam dressiert werden. Das schadet ihrem gesamten Fortkommen ganz gewaltig. Wenn das Kind dann zu sehr geduckt wird und so jetzt also schon zwischen 2 und 3 oder 4 spätestens dann eine Heilige oder ein Heiliger werden soll, dann entsteht daraus kein Heiliger, sondern ein Mensch mit einer schweren Neurose, einer Störung, meistens einer zwanghaften Störung. Dann beginnen die Kinder sehr schnell schon anfangen, an den Nägeln zu kauen, sich die Haare zu raufen, die Locken zu drehen, die Wangenhäute zu zerbeißen, die Fußnägel anzugehen, schließlich, wenn sie älter sind, sich zu zerschneiden und wer weiß was alles. Und zwar tun sie das nicht absichtlich, überhaupt nicht, das hat mit ihnen gar nichts zu tun, sondern das die Natur in ihnen hat keinen Ausfluss hinreichender Selbstbehauptung, dann macht das Gehirn eine Invasion hinein in eine Verhaltensstörung. Also das heißt, die Natur, die malträtierte Natur, wie bei jedem Zootier auch, es schlecht gehalten wird, genau dieselben Verhaltensstörungen hat wie unsere Tiere auch, weil wir in die Natur hineingebettet sind und diese Natur in uns erst ausgebildet werden soll. Und dieses geschieht, das ist ja das Allerungeheuerlichste, gleichzeitig während das Gehirn sich in diesen alten Bereichen, in der die Gefühlsbereiche konstituiert werden, sich konstituiert, die Amygdala und der Hippocampus. Und es geht ja auch alles geht in Entwicklung, alles durch die gesamte Schöpfung hindurch. Sogar die Sterne sind auf Geburt und Tod angelegt. Unser großer, wunderbarer Schöpfer ist ein Mensch, der in einem ungeheuer Entfaltungsspielraum dem Menschen zur Verwirklichung in seinem Sein verhelfen will.
Mhm. Und das heißt also,
ja, und das müssen wir nun erstmal ins Bewusstsein kriegen. Und das haben wir nicht im Bewusstsein und deswegen renne ich hier durch die Gegend. Entschuldigung.
Ja, also ganz wichtig, das mit einem Satz nochmal zusammenzufassen, eben in dieser Phase der Ich-Findung beim Kleinkind, beim anderthalb-, zweijährigen, so in etwa, ist es eben ganz wichtig, wie Sie sagen, diese aufkeimende Selbstbehauptung, um Gottes Willen nicht mit Gehorsamsdrill im Keime zu ersticken, sondern das mit viel Verständnis und mit viel Geduld zu begleiten. Dann haben wir natürlich auch das andere Extrem, egozentrische Ichlinge heranzuzüchten. Wahrscheinlich gibt es die immer beide und ja, dazwischen gibt es eben die klassische Gratwanderung. Ich will jetzt aber erstmal den Vorzug zwei Hörerinnen geben, die jetzt schon warten und etwas auf dem Herzen haben. Ich darf als erstes Frau Lockewitz aus Ulm begrüßen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich möchte Frau Möwitz recht herzlich danken. Ich habe Sie vor 30 oder 40 Jahren in Neu-Ulm gehört. Und ich habe selber 4 Kinder und 10 Enkelkinder und bin selber schon 80 Jahre. Und sie hat mir sehr viel gegeben, aber sie haben vorher auch Herr Pater Kent nicht erwähnt. Und wir sind seit nahezu 50 Jahren im Familienwerk von Schönstadt. Und das hat uns geholfen bei der Erziehung der Kinder. Unsere Kinder sind eigentlich, und auch die Enkelkinder, auch wenn sie nicht alle mehr jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und sehr gut geraten in dem Sinn. Und es war uns eine Hilfe. Wir sind also über 40 Jahren jedes Jahr 8 Tage zu den Tagungen gegangen. Und es gibt auch jetzt noch das Familienwerk und es bringt das Heft raus, unser Weg. Und das sind sehr gute Vorträge und sehr gute Leitartikel drin. Und wir ohne die Hilfe von Schönstadt hätten wir viele Sorgen und viele Schicksalsschläge nicht tragen können.
Mhm. Frau Lockenwitz, danke schön für Ihren Beitrag oder Ihre Anmerkung. Vielleicht können Sie uns noch sagen, was Sie da so am Schönstadtwerk an der Pädagogik Pater Kente nicht so angesprochen hat, dass Ihnen das im Alltag auch eine konkrete Hilfe war.
Ja, gerade das Natürliche, dass man den Menschen eigentlich in seinen Dingen fördert, in seinen Anlagen fördert und dass sie in allen Kinder Gottes sehen. Und ein Geschenk, dass ein Kind ein Geschenk ist. Und in der Ehe sollte es sein, ich sage immer zu unseren Kindern, wir wollen nicht geliebt werden. Ihr müsst immer davon ausgehen, ihr sollt lieben, die anderen lieben. Ich habe auch mal Gruppe gehabt, Kommunion-Gruppe, wie Sie gesagt haben, und da hat es auch Differenzen gegeben. Da wurde ich auch angegriffen und ausgestellt, weil ich etwas verlangt habe, was die anderen nicht eingesehen haben. Und das hat sich dann gegeben. Gell? Aber ich halte mich eigentlich von solchen Gruppierungen fern. Ich tue mal, was ich kann in der Gemeinde, aber nicht in den, weil ich das. Das liegt mir einfach nicht, die Eifersüchtelei und der Neid und der Eifersucht und das Angeben und das bringe ich nicht fertig und das ist einfach schwierig.
Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz Frau Mewes noch zu.
Gerade das, was ich mit diesen Vorträgen in dieser Serie vorhabe. Nicht, weil ich das natürlich auch als Gemeindemitglied eben auch immer wieder erlebe und wir da eben eine zusätzliche Hilfe brauchen, und zwar durch unser Bewusstsein, dass diese, wie Sie auch richtig sagen, diese Eifersüchteleien in der Gemeinde, dass wir sie gemeinsam in ein Bewusstsein bringen müssen, was wir da versuchen, und dass das eine Stufe ist, die zu unserer Gemeindearbeit überhaupt gar nicht gehört. Nicht? Und das, deswegen war dies ja auch hier so günstig, dass der Pfarrer das im Bewusstsein hatte. Nicht? Und unser Papst hat uns dieses auch so ausdrücklich ins Bewusstsein gebracht, indem er vorm Parlament das Wichtigste, was er überhaupt bei dieser ganzen großen letzten Reise in Deutschland gesagt hat, der ganzen Gesellschaft in Deutschland ins Stammbuch geschrieben hat: Oh, beachtet doch die Natur in euch selbst. Wenn ihr die Natur in euch selbst beachtet, könnt ihr auch das, worin Gott da spricht, wo er euch helfen will, aber auch sehen, wo ihr in der Gefahr geratet, durch diesen Ur-Egoismus stecken zu bleiben. Das ist etwas, was wir eben auch in unseren christlichen Gemeinden nicht bewältigt haben, auf der ganzen Linie nicht. Und deswegen ist das ein Aspekt, der ja auch dem wissenschaftlichen Erfahrungen, dem Stand der Wissenschaft entspricht. Und das ist eine ganz wichtige Herausforderung für unsere Kirche insgesamt.
Mhm. Frau Lockenwitz, vielen Dank für Ihren Beitrag, für Ihren Anruf und Ihnen alles Gute nach Ulm.
Ja, danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Frau Müller hat sich gemeldet und mit ihr bin ich aus Ravensburg verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, danke auch für den Vortrag. Ich möchte gerne mit anderen auf Augenhöhe kommen. Also viele sind sich überlegen und man hat mich auch, obwohl ich die Ältere bin, meinem Bruder, alter ältere Bruder, also angesehen, weil er körperlich überlegen ist und halt, ich habe eine Behinderung, und dann sieht man mich eher also als Unterlege an, und ja, aber ich habe auch meine Sachen zu sagen, und ich möchte halt auch zu Geltung kommen, ohne Streit anzustellen.
Ja, und wie Sie damit einfach auch sozusagen in der, ja, einfach natürlicherweise immer in der unterlegenen Position besser umgehen können, Frau Mewes.
Ja, nicht das haben wir ja schon in der Aufreihung der Geschwister als erstes schon einmal angefangen. Nicht, der Ältere ist ja immer dem Jüngeren überlegen. Er ist eben mindestens 1 bis 2 Jahre älter und infolgedessen kann er eben schon mehr. Und diese Überlegenheit, solange er roh die Natur in ihm herrscht, wird er die eben auch gegen den Jüngeren als ein Machtinstrument brauchen. Nicht? Also nach unten treten, das tun eben unsere Kinder zunächst. Das ist aber auch deswegen gar nicht so furchtbar schlimm, weil sie auch damit sich gegenseitig durchsetzen lernen. Das, auch das brauchen sie ja. Es ist die Prägungsphase für Selbstbehauptung in dieser Phase. Aber nun zu Ihrem spezifischen Problem. Das ist ja im Grunde das Problem des Älteren gegen das Jüngere und gegen ein Jüngeres, das in einer bestimmten Weise, in ihrer besonderen, dann eben immer der Schwächere ist. Jetzt muss der Ältere allmählich zu einem Christen entwickelt werden. Alle anderen auch nachher allmählich. Aber eben auch die Erziehenden haben da ja dann eben auch der Reihe nach wieder zu tun. Denn Christus hat uns ja gesagt, kommt, wascht denen, die schwächer sind als ihr, die Füße. Dient ihr als der Stärkere dem Jüngeren, dem Kleineren. Er hat also das, was die rohe Natur uns zuerst vorgibt und was auch Gott will, weil ja der Mensch in dieser rauen Welt sich auch durchsetzen muss. Aber das Gefüge der Werte, das muss sich eben zugunst der Heiligkeit verschieben, weil Gott nicht nur den Menschen aus Erde gemacht hat. Zunächst ganz vorrangig, zunächst ganz dominant in den Kindern. Aber dann soll sich der Mensch nach seinem Abbild ausrichten und sich danach entfalten. Deswegen ist Christus gekommen und hat uns sein Wort geschenkt, damit wir das von ihm als Erzieher lernen, dass im Laufe unseres Lebens, um unser Menschsein gerecht zu werden, dieser Aspekt, der Dienende, der Liebende, wie eben Frau Lockwitz so schön gesagt hat, nicht lernt zu lieben und nicht im Mittelpunkt zu stehen oder geliebt zu werden. Versucht das, es ist unendlich schwer. Dazu könnt ihr auch die Beichte benutzen, aber es ist noch nicht gleich eine Todsünde. Keineswegs. Auch dieses sich durchsetzen und sich nicht total an zerdrücken lassen, zwischen mächtigen Geschwistern zum Beispiel, ist eine Aufgabe, eine Uraufgabe. Denn Gott will, dass alle Menschen sich entfalten. Aber wir wissen deswegen auch, dass Gott auf die Erde kommen musste und uns dazu immer wieder aufhelfen muss, weil wir das alleine nicht schaffen. Aber Gott hat uns aus Erde gemacht. Er hat uns diese Natur gegeben. Und sie ist nicht einfach gleich böse. Sie ist am Anfang nur so roh, wie uns das ganze Lebensprinzip aller Natur bei allen Pflanzen, bei allen Tieren nun einmal ist.
Frau Müller, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und ich möchte in Ihrem Sinne vielleicht auch noch einmal weiter fragen, weil es gibt ja einfach auch ganz viele Menschen, die sich sehr engagieren, die vielleicht auch deshalb oder da kommt vielleicht auch so ein Geltungsdrang zum Vorschein, weil sie überall Ja sagen, überall dabei sind, in der Hoffnung einfach so auch mehr Anerkennung, mehr geschätzt werden, mehr geliebt werden zu bekommen. Und wenn aber dieses Bedürfnis nie so richtig erfüllt worden ist, dann kann man ja diese Natur auch nicht einfach sozusagen übergehen und bei dem Nächsthöheren dann nämlich also der Liebesfähigkeit ansetzen. Ja, wenn vielleicht auch in der Kindheit diese Stufe übergangen wurde und einfach der Liebestank nie richtig voll geworden ist. Und da vielleicht an Sie, Frau Mewes, noch einmal die Nachfrage. Es gibt ja ganz viele Menschen und alle Menschen sind irgendwo in der Kindheit auch mal verletzt worden. Das ist ja etwas Normales. Aber wenn es natürlich ein gewisses Maß übersteigt, dann gibt es da eben sozusagen auch noch Blockaden, die auf die Kindheit zurückgehen. Und wie kann man nun auch so ein Stück Lebensgeschichte, die eigene Lebensgeschichte bewältigen und einfach etwas, was man vielleicht damals so nicht erfahren hat, sich damit versöhnen und so etwas nachkosten, also eben nicht die Natur übergehen, sondern erst einmal auch bei der Natur stehen bleiben und versuchen, das zu lösen, auch mit natürlichen menschlichen Mitteln, bevor man dann frei wird für die Nächstenliebe, wenn ich das vielleicht mal so formulieren kann.
Ja, es ist sehr schön, dass Sie den Ausdruck Blockierung gebrauchen, Frau Engert. Das ist ja deswegen auch mein Beispiel, nicht meine Metapher aus der Bergwanderung. Nicht, es ist dann so, als wenn man über eine Stufe nicht hinüberkommt, weil man die nächste zu sehr blockiert ist, wie durch einen Felsblock, der einem da nun im Wege steht. Weil man nämlich, wie Sie ganz richtig sagen, der Brunnen nicht voll genug ist mit dem Hauch. Nicht? Gott hat uns ja diese Möglichkeit zur Liebe als einen Hauch in jede befruchtete Eizelle eingegeben. Das absolut Immaterielle, das absolut Geistige in uns. Und das will nun allmählich heraus. Es will heraus, aber es kann nicht heraus, wenn die Umstände zu massiv waren. Eben, wie gesagt, das Kind mit Gewalt zum Gehorsam gezwungen worden ist oder überhaupt keine Liebe da war, sondern das Kind wie ein kleiner Vagabund von einem zum anderen gereicht wurde, von einem Heim ins andere geschickt wurde, dann sind es wie kleine Pflanzen ohne Wurzeln. Dann ist das Wachstum behindert. Dennoch machen wir ja die Erfahrung, dass auch bei behindertem Wachstum so etwas, wir nennen das Resilienz, möglich ist. Das heißt also Erholbarkeit. Vor allen Dingen dann, wenn es dann, meistens wächst es sich böse aus. Es kommt auf, dann kommt ein negatives Verhalten. Das Kind wird unruhig, das Kind wird biestig, das Kind wird widersetzlich. Die Erziehenden, wer es auch ist, und schon ganz und gar, wenn es keine leiblichen und liebevollen Eltern sind, die Erziehenden versuchen, das zurechtzubiegen. Nicht mehr oder weniger drastisch mit tun. Es wird alles immer schlimmer. Dann endet darin der Mensch im Alkohol. Das Alkohol entspannt ihn und macht ihn. Und es endet in einem furchtbaren Sackgasse. Er kommt nicht mit seinem Leben zurecht. Er kommt nicht mit der Ausbildung zurecht, nicht mit der Schule zurecht. Und dann gibt es aber trotzdem dieses, dass der Mensch plötzlich merkt, das ist alles furchtbar schiefgelaufen. Und ich muss mir Hilfe holen. Und da gibt es auch manchmal sogar in christlichen Seelsorgern, in den Gefängnissen oder in den Heimen für Rauschgiftsüchtige jetzt, haben sogar auch die Psychologen schon wieder entdeckt, dass sie an dieser Stelle Christus brauchen. Dass er ja da ist, dass er retten kann, dass aus diesem entsetzlichen Leiden, das das Kind erlitten hat, wenn es sich nun Christus zu Füßen wirft und einfach nur sagt, Herr, hilf mir und sich dann mit dem beschäftigt und dahin geht, wo in dieser Weise gelebt und gelehrt und verkündet wird, dass er plötzlich merkt, es ist gar nicht aus. Ich kann mich finden und dann kommt eben doch dieses Wiedergeborensein des Christus uns. Ja, auch dem Jüngling angeraten hat, kann dann wirklich in Erscheinung treten. Solche Fälle gibt es gar nicht einmal selten, schon ganz und gar nicht in unserer Zeit, wo wir in dieser Hinsicht auch jetzt schon ein bisschen anfangen, Tritt zu fassen. Es entstehen immer mehr solche Verbindungen, solche Vereinigungen in den verschiedensten Formen des christlichen Glaubens auch, nicht von wo auch immer da was sprießt aus dem Boden und wo der Mensch dann hinfindet. Die Hauptsache, er kommt zu der Erkenntnis, ich bin gar nicht allein, ich bin gar kein hoffnungsloser Fall, ich bin gar nicht total ungeliebt, sondern ich habe einen, der bei mir ist alle Tage bis an der Weltende. Und ich brauche mich nur intensiv an ihn zu halten. Das ist der Weg. Christus hat gesagt, ich bin der Weg. Und das ist auch für den modernen Menschen, wo wir nun diese maßlose Notwendigkeit von psychotherapeutischer Betreuung von all den hilflosen Menschen entwickelt haben, ist doch dieses der entscheidende Weg.
Also das Handwerkszeug sozusagen des Psychologen, des Psychotherapeuten durchaus nutzen, aber letztendlich die heilende Komponente da auch wirklich Christus mit einbeziehen. Frau Mewis, wir haben noch eine Anruferin aus dem Raum Karlsruhe, die möchte anonym bleiben und die darf ich jetzt einfach um ihr Wort bitten.
Grüß Gott. Frau Mewis?
Ja, wir hören Sie.
Ja, entschuldige, das war genau das, was ich heute brauchte. Ich bete schon die ganze Zeit und sage, so will ich nicht weiterleben mit der Dominanz dieses Fleisch oder ich oder was auch immer. Ist gegen Jesus, es ist gegen die Mutter Maria und gegen mich. Und das Schlimmste war, dass ich nach Mobbing, hat es mich fast außer Gefecht gesetzt. Es hat alles blockiert, alles zugemacht. Und ich bin seit
Kind auf ins Böse hineingeboren. Also ich habe auch alles aufgeopfert immer. Und jetzt gerade, wo das mir schon aus den Ohren rauskommt, kommen Sie, sind eingeplant bei Horeb wieder zur Begleitung und zum Bewusstmachen. Ich wollte schon mal Kontakt aufnehmen, denn ich habe gewollt oder unbewollt nur Jesus gehabt zum Führen, also und seine Helfer, den Heiligen Geist. Und alle anderen haben mich manchmal sogar angeschrien. Die Priester haben teilweise Angst davor oder sind gar nicht dafür ausgestellt. Und wenn ich mal aus technischen Gründen jetzt zum Psychologen musste, weil ich sonst nicht mehr krankgeschrieben werden würde, das war nach dem letzten großen Mobbing, dann hat der zwar gesagt, es ist ein bezahlter Christlicher, er war evangelisch, aber das hat ein Hund gejammert, dass selbst meine Hausärztin gesagt hat, das ist ja vollkommener Nonsens, was der da macht.
Und jetzt wollen Sie vielleicht auch noch einen Hinweis von Frau Mewes haben oder nachdem sie das so angesprochen hat.
Ich habe gesagt bekommen, dass ein Priester über mich mehr beten soll und ich habe in den letzten Wochen indische Priester da gehabt, aber da wissen auch nicht alle. Und manchmal ist es auch der von Gott gewollte Ablauf. Aber ich denke, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich was begreifen darf und wo ich gezielter bitten kann. Denn in mir ist auch keine Versöhnung. Ich habe das immer abgelehnt, was da hochkommt. Und damit ich was machen konnte. Und wenn ich irgendwie was vorhab, was ich machen muss an Schriftlichem oder so, dann kommt es auch dazwischen und setzt mich erst mal 2-3 Tage außer Gefecht. Also es will für mich überhaupt nichts Gutes rankommen lassen. Und es ist eine totale Unterdrückung dessen, was ich eigentlich will und kann.
Dann lassen wir kurz Frau Mewes noch zu Wort kommen.
Ja, und dann... Das ist ja auch schon wieder einfach ein Beweis dafür, dass er bei Ihnen ist. Nicht, dass Sie jetzt sonst gar nicht so sehr auf diese Lebenshilfesendungen aus, jetzt an diesem Tag, in dieser Situation, diese Sendung einschalten. Und ich will mich da gar nicht besonders in den Vordergrund stellen. Nicht? Und dann genau das hören. Genau das hören, was Sie jetzt an dieser Stelle brauchen, wo Sie spüren, ich bin jetzt wie ein Ertrinkender und hier habe ich jetzt die Hand, die sich mir reicht. Nicht von Christa Mewes und nicht von Frau Engert, sondern vom Heiligen Geist durch meinen Herrn, der mich weiß, der dieses schreckliche Leid mir vielleicht auch als Abbuße von wer weiß was einem hat, zuteilen müssen, damit etwas in irgendeiner Weise, was wir nicht begreifen, dann wieder ins Lot kommen müsste, was ich aber jetzt hinter mich werfen kann. Das ist meine Vergangenheit, das ist das Alte, das hat mir jetzt auch doch dazu geholfen, dass ich jetzt noch weiter gesucht habe und jetzt suche ich bewusst an der richtigen Stelle. Das heißt, ich suche mir eine Gemeinde, in der ich wirklich eben diesen Impuls, dieses Erleben, ich bin nicht allein, dieses Gefühl mit Singen, mit Lesungen oder auch im stillen Kämmerlein, ich spüre, ich bin ganz am, ich sage immer, weil jedes Geschwister am meisten geliebt werden will, sage ich immer, aber Gott ist so allmächtig, dass er jeden von uns heil lieben kann, dass er jeden von uns am meisten lieben kann. Wenn man sich das vorstellt, es ist da eine so herrliche, wunderbare, hervorragend geliebte Liebe gibt zu unserem Vater, zu unserem himmlischen Vater, zu dem wir sagen dürfen, aber lieber, lieber Vater, dann wird alles gut werden. Liebe, Liebe, Anonyme aus Karlsruhe. Ja?
Anonym bin ich nicht, ich wollte nur nicht auf Sendung.
Ja.
Namen.
Ja, vielen Dank. Nein, Sie sind nicht anonym. Sie haben genauso einen geliebten Namen. Vielleicht schließen wir einfach ab. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Heil, lieben, das war das Stichwort von Frau Mewes. Frau Mewes, vielleicht möchten Sie für all diejenigen, die mit einem offenen Ohr hier zugehört haben, die vielleicht wirklich auch das Gefühl haben, Mensch, ich bin gerade am Ertrinken, wo ist der nächste Rettungsanker? Wie kann ich denn mich heil lieben lassen? Können Sie sich vorstellen, ein kurzes Heilungsgebet zum Abschluss zu sprechen?
Ja.
Ein ganz kurzes Gebet.
Sei bei uns, Herr. Nimm uns in deine Hand und schenke uns die Kraft deiner Möglichkeit, unsere Seele mit einem Wort wieder heil zu machen. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Amen.
Amen. Vielen Dank, das war Christa Mewes heute in der Lebenshilfe mit dem Thema Die Natur im Menschen, Konkurrenz will ausgehalten sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Worte, für Ihre Begleitung und natürlich auch Ihnen für Ihre Anrufe, für Ihre Anliegen, die Sie uns hier einfach mit einem offenen Herzen auch weitergesagt haben. Vielen Dank und Ihnen alles Gute, Frau Mewes, auch weiterhin für Ihre Arbeit.
Ja,
für alle die vielleicht etwas später eingeschaltet haben, es gibt immer auch die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal in der Nachtwiederholung zu hören, um 23 Uhr. Und wenn Sie einen Internetzugang haben, dann können Sie auch diese Sendung noch einmal zeitunabhängig zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen, sich im Podcast-Angebot anhören, nachhören unter www.horeb.org. Weitere Informationen zum Sender und auch zur Sendung erfahren Sie über den Hörerservice. Sie können auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen auf CD beim CD-Dienst. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen und auch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.